Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mein Weg, der Podcast, in dem wir vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben. Sie erzählen uns davon, wie sie ihren ganz persönlichen Lebensweg gefunden haben und was sie auf ihrer Reise alles gelernt haben. Mein Name ist Ilona und ich präsentiere diesen Podcast gemeinsam mit der lieben Anna.
Ganz genau. Denn als Coaches für Persönlichkeitsentwicklung sind Ilona und ich der Meinung, dass wir uns mit den Menschen, die unserer Lebensrealität nahestehen, sehr viel besser identifizieren können als mit berühmten Menschen und sie somit für uns auch eine gute Inspirationsquelle und vor allem auch ein Vorbild für unser Leben, unseren Lebensweg, unsere Entscheidungen sein können. Und deshalb wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören mit dem heutigen Gast.
Hallo zu unserer heutigen Folge mit Yvonne. Yvonne ist eine liebe Coach-Kollegin von Anna und mir und wir freuen uns heute ganz besonders auf das Interview mit ihr. Und sie wird uns ein bisschen was zu ihrem Parallelleben erzählen und ihrem großen Interesse an Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind wir schon mega gespannt. Hallo, liebe Yvonne.
Hallo, Anna. Hallo, Ilona.
Dann steigen wir doch gleich mal ein mit der ersten Frage. Wie bist du heute hier?
Es ist so eine Mischung aus entspannt, aufgeregt, jetzt wegen dem Podcast-Interview und Vorfreude.
Ja, voll cool. Ich hoffe, wir können die Freude noch steigern und die Erwartungen erfüllen. Dann gleich die nächste Frage. Woher kommst du?
Über die Frage habe ich lange nachgedacht, weil ich sie sehr schwierig finde. Ursprünglich vom Land, vom tiefsten Land, und hat so ein bisschen schon so ab der Pubertät so ein bisschen so ein Doppelleben. Also einerseits der langweilige Part mit Schule, Abi, dann Studium und Berufswelt und parallel dann schon mit Feiern natürlich auch schon mit 15 angefangen, wie sich so auf dem Land gehört. Und parallel dann aber auch mit einer Freundin angefangen, mich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren. Ich habe mit 15 angefangen, mit dem inneren Kind zu arbeiten. Wir haben Glaubenssätze uns damit beschäftigt und gesucht. Mit dem Buddhismus habe ich mich da schon interessiert. Ayurveda ist dann recht bald nur dazukommen. Also es war so ein bisschen zweigleisig fahren und das ist so das Spannende, glaube ich, das ein bisschen Ungewöhnliche, gerade so in dem Alter auf dem Land. Damals war ja Internet auch noch nicht so. Ich habe letztens mal überlegt, wie wir überhaupt an unsere Infos kommen sind, aber irgendwie kam doch irgendwo von irgendwoher dann immer ein Buch dazu. Ja, da komme ich so ein bisschen her. Hat alles so eingeleitet, was jetzt ist.
Ich finde das total spannend, weil, also du hast schon gesagt, weiß gar nicht mehr genau, wie ihr an die Infos gekommen seid. Auch, also ich habe mich gerade gefragt, wie kommt man mit sowas in Berührung? Weil wenn ich zurückdenke, als ich 15 war, die meisten von diesen Schlagworten, glaube ich, hatte ich noch nie gehört in dem Alter. Also Buddhismus vielleicht so ein bisschen im Rallye-Unterricht oder sowas. Aber wie kommt man damit überhaupt in Berührung?
Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ich überlege, ich werde das immer wieder gefragt und mir fällt es nicht mehr ein. Es war meistens die Freundin von mir, die dann irgendwelche Bücher herzogen hat. Keine Ahnung, woher. Und ich habe mir die Bücher dann ausgeliehen oder sie hat mir welche mitgebracht. Und dann haben wir uns austauscht und sie war dann bei einer Heilpraktikerin. Da ging es dann los mit Familienaufstellungen. Und so ist man da irgendwie doch immer wieder vereinzelt mit Menschen in Kontakt kommen, die natürlich älter waren. Es waren alles schon Frauen, bei denen die Kinder schon aus dem Haus waren, die dann Zeit hatten und andere Möglichkeiten hatten. Und so sind wir irgendwie damit in Kontakt gekommen und hat sich das entwickelt. Und dann ist natürlich bei allem, was da dabei ist, ist natürlich sich selber reflektieren. Das haben wir dann viel gemacht, gemeinsam reflektiert, jeder für sich selber und haben dann darüber gesprochen. Und die meisten Erkenntnisse kommen ja übers Reflektieren, wenn man so die richtigen Anstöße irgendwann irgendwo kriegt. Aber ich, so konkret, ich weiß es auch nicht mehr so.
Ja, cool. Also nehmen wir das jetzt einfach mal als schicksalhafte Fügung.
Genau, so sehe ich es auch.
Dass du da an diese Infos gekommen bist oder überhaupt damit in Berührung gekommen bist. Ja. Und was ich mich frage, weil du ja auch schon gesagt hast, die meisten, die das sonst gemacht haben, waren eher ältere Frauen. Was hat dich dabei gehalten? Also die Peer Group ja wahrscheinlich nicht, weil wenn man da als junges Mädel ist und dann sind da nur alte Weiber jetzt in Anführungszeichen, das ist wahrscheinlich erstmal so ein bisschen komisch, dann muss man dabei bleiben. Also was hat dich da so gecatcht und da dabei gehalten, dass du an dem Thema dran geblieben bist, und was waren vielleicht auch so die wichtigen Punkte für dich, das, was dich wahnsinnig weitergebracht hat jetzt in der Jugend oder dann vielleicht auch später?
Also für mich war schon immer, ich mochte schon immer tiefgründige Gespräche, und das hat man jetzt mit 15, 16-Jährigen eher weniger. Also ich hatte da schon meine Clique, Freundeskreis und so, mit denen bin ich feiern gegangen. Das war alles super, aber mir hat da oft so dieses Tiefgründige gefehlt. Das gab's schon ab und zu, wenn man dann irgendwie nachts im Bauwagen gesessen ist mit Lagerfeuer. Aber das ist natürlich, wenn man da einiges an Alkoholintus hat, ist nicht so die Tiefgründigkeit wie mit Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung interessieren oder mit innerer Kindarbeit. Das hat eine ganz andere Tiefe von Gesprächen, und das hat mich schon immer fasziniert. Mich hat schon immer fasziniert und interessiert, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum sie handeln, wie sie handeln, was Menschen dazu bringt, Sachen zu tun, wo sich andere jetzt vielleicht irgendwie den Kopf schütteln. Also es war schon immer dieses Interesse da, und ich habe da halt bei den Frauen jetzt, also waren auch ja, Männer waren es eher weniger, aber da hat einfach so dieses, da kamen so die Infos, da konnte man sich drüber unterhalten, die hatten Antworten auf Fragen, wo sich halt wenige Menschen damit so wirklich beschäftigen. Es fragen sich wenige Menschen, warum wird jemand depressiv? Warum will sich jemand das Leben nehmen? Und das fand ich schon immer wahnsinnig spannend, weil ich mir dachte, was muss passieren? Was muss in den Menschen vorgehen, damit es solche Entscheidungen trifft? Und da kommen natürlich dann bei Persönlichkeitsentwicklung und wenn man sich mit Psychologie auseinandersetzt und darüber austauscht, kommen eher Antworten als mit den Leuten, mit denen man in der Klasse drüber redet, oder? Also wir hatten es schon auch mal in Religion, aber da kamen keine Antworten.
Und wie... Also hast du ja mit einer Freundin gemeinsam, sage ich mal, so ein bisschen diese Leidenschaft gehabt. Habt ihr das in eurem Freundeskreis geteilt oder eher für euch behalten? Und wenn ihr es geteilt habt, wie wurde das so aufgenommen? Haben die euch irgendwie komisch angeguckt?
Nee, also wir haben es nur für uns gemacht. Wir haben das jetzt nicht wirklich teilt. Ich habe mich damals nicht traut, weil es war ja ein kleines Dorf und das war da noch nicht so offen. Das war das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, war jetzt nicht so in der Mitte der Gesellschaft. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich dann so einen Esoterik-Stempel abkriege. Deswegen, das wusste außer sie keiner. Und von ihren Freunden, sie hat es jetzt auch nicht so teilt. Also wir waren dann nur wir zwei und halt, wenn wir da in der Gruppe mit den anderen drin waren. Aber es waren zwei komplett verschiedene Leben praktisch, die so nebeneinander hergelaufen sind.
Ja, also wie du vorher schon gesagt hast, so ein Parallelleben oder Doppelleben. Genau,
wie so ein Doppelleben.
Was du da geführt hast. Also ja, krass. Und vor allem, wenn man sich... das im Vergleich zu heute anschaut. Also erstens bist du jetzt natürlich älter. Da in dem Alter ist es nochmal eine andere Sache, über Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen, aber das ist ja auch in aller Munde. Also, und es wird ja auch gewünscht und gefordert, auch in der Arbeitswelt, dass Leute sich mit sich selbst beschäftigen können.
Ich weiß, das ist jetzt ein richtiger Hype. Also ich finde es gut, dass es jetzt so ein Hype ist. Ich hoffe, er bleibt und es wird nicht so eine kurzfristige Sache, weil es halt schon wichtig ist.
Ja, also da warst du deiner Zeit absolut voraus.
Ja.
Die Frage, die ich mir aber noch gestellt habe, du hast ja vorher erzählt von deinem langweiligen CV mit Schule, Abi, Studium. Jetzt weiß ich, du hast nicht Psychologie studiert. Also du hast ja doch diese Leidenschaft entdeckt und dieses Interesse für Menschen und wie funktionieren die und warum wird jemand depressiv. Warum studiert man dann nicht Psychologie, sondern für was hast du dich entschieden und warum?
Also ich hatte mir Psychologie überlegt, aber zum einen, da war, glaube ich, ein NC damals drauf und ich war in der Schule recht faul. Also ich habe immer nur das Minimum gemacht, um durchzukommen, weil ich viel feiern war. Und ich hatte keine Ahnung, wie Therapie... Ich dachte, wenn man Psychologie studiert, muss man Therapeut werden. Dass es da noch andere Möglichkeiten gibt, habe ich auch erst später gecheckt. Und für mich war Therapie immer so... Da kommt jemand zum Therapeuten, kotzt sich eine Stunde lang aus und geht dann wieder. Und der Therapeut sagt halt so 2, 3 Sachen, die dem dann irgendwie helfen. Und so läuft eine Therapie ab. Und ich hatte keinen Bock, mir den ganzen Tag das Gejammer von fremden Menschen anzuhören. Also total bescheuert. Aber das war so der Grund, neben dem NC, den ich nicht hatte, wo ich gedacht habe, okay, ich mache nicht Psychologie. Ich habe dann BWL studiert, weil ich ins Marketing wollte, weil das auch Psychologie ist und andererseits aber Kreativität, mal so die Kreativität ausleben kann und mal was machen kann und es ist abwechslungsreich. Deswegen ist es dann BWL mit Schwerpunkt Marketing geworden. Nicht ganz weg von der Psychologie, aber schon nicht so nah dran.
Ja, aber vereint ja mehrere Aspekte.
Genau.
Und da kommt auch ein neuer Aspekt dazu mit der Kreativität. Das hattest du bisher noch nicht so erzählt, dass du ein kreativer Mensch bist. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also warum war dir das wichtig, kreativ arbeiten zu können?
Ich fand es damals einfach nur spannend. Also es war, wie bei den meisten Jobs, die ich mir so vorgestellt habe, fand ich es einfach unheimlich öde und spannend, irgendwie den ganzen Tag am Laptop oder am PC zu sitzen mit irgendwelchen Zahlen, Word-Dateien, keine Ahnung was. Und ich dachte mir, bei Marketing kann man so ein bisschen kreativ werden, man kann irgendwie so schöne Sachen gestalten, man hat mehr Abwechslung und es ist so ein bisschen, es hat sich lebendiger angefühlt. Von dem her, aber ich bin jetzt niemand, ich mal immer mal wieder daheim. Ich bin jetzt aber niemand, der daheim irgendwie groß mit Kreativität auffällt.
Naja, gut, aber immer mal wieder zu malen ist auf jeden Fall schon sehr viel kreativer als mein Leben.
Ich würde beinahe den Zug sehen. Du musst dann einfach irgendwie Farben aufs Blatt teilweise mit den Fingern und dann hier verteilen und das war's dann. Also es ist jetzt nicht so... Meine Kreativität ist dann eher, also es ist Marketing, wenn ich da schon richtig. Wenn das heißt, wir brauchen eine Präsentation für Kunden, dann kommt bei mir keine normale Präsentation, sondern dann wird da irgendwas anders draus bastelt oder mit Weihnachtsgeschenken, wenn Klassiker ist ja irgendwie immer Lebkuchenstollen oder solche Sachen und wir hatten jetzt dieses Jahr zum Beispiel so ein Erste-Hilfe-Paket mit so einem Malbuch für Erwachsene mit Schimpfwörter drin und Farben und einer bemalbaren Tasse und Geduldsfäden zum Essen und Notfallschokolade und haben das dann in so einem Erste-Hilfe-Karton verpackt, der aussieht wie so ein Erste-Hilfe-Koffer und meine Kollegin hat einen richtig witzigen Beipackzettel dazu geschrieben und da ist meine Kreativität eher.
Ja, war voll cool. Ja. Ich habe nochmal eine Frage zu quasi nochmal Thema Parallelleben. Also du hast dann im Studium für dich was gefunden, wo du gesagt hast, ja, irgendwie kann ich dieses Psychologische da so vereinen, dass ich mir jetzt nicht permanent Geschichten anhören muss und alle Stunde wieder irgendwie neu sich jemand bei mir auf der Couch auskotzt sozusagen. Aber hat dir das gereicht oder ist dieses Parallelleben, das du dir so ein bisschen aufgebaut hattest, weitergegangen? Also hast du dich nebenbei weiterhin irgendwie mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigt oder war das dann mit dem Studium erstmal, nee, das passt dann auch?
Naja, also es lief immer parallel weiter und also es war auch schon immer in der Pubertät, dass die Leute zu mir kommen sind, wenn sie Probleme gehabt haben zum Reden und ich dachte eigentlich, das hört irgendwann auf, habe dann gemerkt, okay, es hört nicht auf. Und dachte, okay, damit ich noch besser helfen kann, bilde ich mich da so ein bisschen weiter. Und ich weiß noch mal, wer irgendjemand hat mal zu mir gesagt, wenn man die Berufung nicht aktiv ausübt, kommen die Leute halt oder kommt das Thema, das man hat, das man machen sollte, auf andere Wege zu einem. Und es ist wirklich so, seit ich jetzt angefangen habe, als Coach zu arbeiten, kommen die Leute weniger privat, um sich bei mir auszukotzen, sondern es findet, hat einen anderen Weg gefunden. Von dem her, also falls jemand merkt in seinem Privatleben, es kommen irgendwelche Themen immer wieder, sollte man gucken, ob es sich da eine Berufung dahinter steckt, damit man das dann so ein bisschen in die Bahnen lenken kann. Und es ist natürlich mit den ganzen Tools und mit dem Wissen, das ich jetzt habe, kann ich auch besser helfen und unterstützen, als es als Teenie war, wo man halt zugehört hat und irgendwie Fragen gestellt hat oder versucht hat zu beruhigen oder so.
Hey, kannst du dazu vielleicht was erzählen, was du denn alles gemacht hast? Also das ist für den einen oder anderen jetzt bestimmt auch interessant. Was zum Geier hat Yvonne alles gemacht, dass sie jetzt so gut helfen kann?
Also ich habe eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin gemacht. Die ging ein halbes oder ein Dreiviertel Jahr, wo es einfach, wo man verschiedene psychologische Modelle gelernt hat, also Entwicklungspsychologie nach Freud und Erikson, Individualpsychologie nach Adler, positive Psychologie war dabei, Teamdynamiken und Entwicklung, was war noch dabei? Einfach so verschiedene Coaching-Techniken, aktives Zugehören, Paraphrasieren, Menschen lesen war ganz viel dabei. Also es war so eine Kombi aus theoretischen Modellen, natürlich nicht annähernd so tiefgehend wie jetzt im Psychologiestudium. Wir haben so ein bisschen die psychologische Krankheiten auch gelernt, einfach damit wir wissen, wenn wir so jemanden vor uns haben, damit wir das merken und damit wir sagen können, hey, hier endet meine Kompetenz. Du brauchst da jemand, der tiefer drin ist. Und natürlich die Coaching-Ausbildung, wo wir uns kennengelernt haben, die emotionale Intelligenz, wo es natürlich auch sehr mit den inneren Anteilen, mit den inneren Beschützern, Kindern, wo das alles, wo Aufstellungsarbeit dran kam. Und ansonsten ist der Rest eigentlich, also ich habe ein ganzes Regal voll mit Psychologiebüchern. Und jetzt, also jetzt keine Lifestyle-Psychologie-Bücher, sondern Psychologie-Bücher, die man eigentlich im Studium liest, und eigne mir das einfach selber an, weil ich es wahnsinnig spannend finde. Da kommt so das ganze Wissen her. Und es ist auch viel aus dem Yoga, aus dem Ayurveda, was die vor 4000 Jahren schon wussten, halt in einer anderen Sprache, in anderen Metaphern gesagt haben, was jetzt in der Psychologie auch mit anderen Worten einfach erforscht wird, rauskommt. Und das vermische ich da alles so.
Ja, danach hätte ich jetzt auch gleich noch gefragt, also weil du schon vom Yoga gesprochen hast, du praktizierst ja nicht nur Yoga, sondern du bist ja auch Yoga-Trainerin
oder Yoga-Lehrerin, genau. Ja. Im tantrischen Hatha-Yoga, also es gibt im Yoga ja ganz viele verschiedene Stile. Manche sind mehr körperorientiert und bei jedem ist so eine andere Psychologie dahinter. Aber so vom Grundsatz vom Yoga, so diese innere Arbeit, auch mit Meditation und mit den ganzen Atemtechniken, wie die aufs Nervensystem, aufs Gehirn wirken, sind alle gleich. Und das hat auch, während dem Studium habe ich damit angefangen. Seitdem mal mehr, mal weniger praktiziert, aber es macht auch einen großen Anteil aus, dass ich jetzt so tiefenentspannt bin, selbst wenn um mich rum irgendwie die Welt in Flammen steht.
Ja, voll gut. Also da haben wir gleich schon mal einen Tipp zur Entspannung, Yoga.
Yoga.
Und wir wissen auch, dass du jetzt nicht die Yoga-Lehrerin bist, die... ja, das als Sport und Beweglichkeitsübung sieht, sondern ganzheitlich mit Körper und Geist.
Also meine Yogastunden sind vom Körperlichen her eher einfach und simpel. Also kommt natürlich auch drauf an, wer da ist, was es für ein Kurs ist. Aber für mich sind die Yoga-Übungen, die Körperübungen, so die Vorbereitung auf die Meditation. Und bei meiner eigenen Praxis ist auch das Körperliche ist nur noch ein ganz kleiner Teil. Und das meiste, was ich praktiziere, sind Atemübungen oder halt dann Meditation. Und bei Meditation gibt es ja auch zig verschiedene Varianten, wo man auch innere Arbeit machen kann in der Meditation. Das ist so der Hauptteil an Yoga, den ich inzwischen praktiziere. Also ich bin nullgelenkig, ich kann keinen Handstand. Dafür kann ich ewig da sitzen und mit Visualisierung irgendwie an Themen, die aufploppen, arbeiten.
Ja, sehr cool. Ich kann das, kann ich vielleicht gleich mal ein bisschen nochmal Werbung machen. Ich kann das nur unterstützen. Ich habe selber bei der Yvonne, und ich glaube schon fast 2 Jahre jetzt her, ne? Mhm. Mir mal ein paar Yogastunden geben lassen, um auch so für mich eine Praxis zu entwickeln. Und ich kann es nur empfehlen. Aber das heißt, du bist auch nach wie vor aktiv, sozusagen nebenberuflich als Yoga-Lehrerin und gibst Kurse.
Also ich habe es jetzt gerade pausiert, weil ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub und während der Weihnachtszeit ist keiner kommen und habe es jetzt nur nicht angefangen, weil ich jetzt in 10 Tagen wieder für 2 Monate nach Indien fliege. Aber sobald ich dann wieder da bin, unterrichte ich wieder in München. Genau, oder wenn irgendjemand anfragt und sagt, so wie du jetzt, ich habe ein konkretes Thema, ich hätte da gerne eine Yogastunde, dann mache ich eben individuelle Yogastunden für die Person, die dann auch aufgenommen wird, damit man sie daheim immer wieder ansehen kann und daheim selber praktizieren kann, eben um an dem Thema zu arbeiten, was gerade halt ansteht. Da ist alles möglich, was man sich vorstellen kann.
Mega cool. Vor allem, also mal zu wissen, für Yoga muss man nicht unbedingt gelenkig sein und man muss nicht unbedingt einen Handstand können, sondern es gibt da auch andere Arten und dass es da die richtige Praxis für jeden gibt. Also das ist sehr individuell, das ist je nach Fragestellung. Das ist, glaube ich, auch nochmal spannend. Das weiß sicherlich nicht jeder. Und eine Frage, die ich gleich noch habe, weil du jetzt gerade in einem Nebensatz erwähnt hast, du fliegst jetzt dann wieder für in 2 Wochen oder in einer Woche nach Indien für 2 Monate. Wie funktioniert denn das, dass du dich jetzt mal 2 Monate nach Indien verabschieden kannst? Wie funktioniert das mit deinem Job, also mit deinem Marketing-Job? Oder machst du gerade Marketing? Vielleicht kannst du das noch kurz sagen. Und wie funktioniert das auch mit deinem Nebenjob, deinen Nebenjobs mit Yoga, Lehrertätigkeit und mit dem Coaching? Wie machst du das? Wie funktioniert das?
Also ich war ursprünglich im Marketing, habe so ein bisschen eine Doppelrolle. Also ich mache Recruiting für IT und Führungskräfte, für Fach- und Führungskräfte und bin bei uns fürs Marketing verantwortlich. Und ich habe das Glück, dass wir eh alle komplett remote arbeiten. Ich habe auch einen Remote-Vertrag und ich kann praktisch arbeiten, von wo aus ich will und wann ich will. Also klar, wir haben ein paar Besprechungen, wo ich halt dann da sein muss, aber wo ich sitze, ist grundsätzlich wurscht, solange es vom rechtlichen Rahmen her passt und Steuern, was man da alles berücksichtigen muss. Und von dem her, da ich den Winter nicht so mag und im Februar aber so ein bisschen in eine Winterdepression verfall, dachte ich mir, ja, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, packe ich Laptop und alles ein, fliege nach Indien und arbeite da vom Strand aus. Internet ist kein Problem, das habe ich. Von dem her, ja, es war so ein bisschen das, was ich mir in den letzten Jahren manifestiert habe für mein Beruf, weil mich das total genervt hat, jeden Tag ins Büro zu müssen, die ganzen Menschen außenrum. Ich fand es immer mega anstrengend. Und ich wollte schon immer irgendwie die Möglichkeit haben, mehr zu reisen, jetzt nicht nur im Urlaub und auch länger an Orte zu bleiben. Und deswegen habe ich mir so über die Jahre so überlegt, wie mein Traumjob sein soll. Jetzt gar nicht mal im Hinblick auf die Aufgaben. Da hatte ich mir nur aufgeschrieben, soll mir Spaß machen und abwechslungsreich sein. Sondern auf meinem Vision Board standen eher so die Rahmenbedingungen und Konditionen und wie das Miteinander mit den Kollegen und alles ist. Und das habe ich jetzt. Deswegen geht es jetzt dann in 10 Tagen los.
Da nochmal ganz kurz eingehakt. Du hast gerade erwähnt Vision Board.
Ja.
ist, glaube ich, auch was, was jetzt nicht unbedingt jeder kennt, aber das heißt, du hast dich wirklich, weiß nicht, vor ein paar Jahren einfach mal hingesetzt und gesagt, was will ich eigentlich?
Ja.
Ich kannst du zu dem Prozess noch mal ein bisschen was sagen, weil da können sicherlich auch viele lernen. Vor allem, wenn es funktioniert, offensichtlich.
Ja, es gibt so ein paar Kniffe, wo man bedenken muss, damit es funktioniert, aber es funktioniert super. Ich habe mir überlegt, was ist mir wirklich wichtig im Job, eben das mit Arbeiten, wann ich will, wo ich will, weil ich bin ein Langschläfer, also es passiert bei mir ganz oft, dass ich irgendwie 10 Minuten vor der ersten Besprechung aufstehe, während ich ins Bad gehe, Laptop hochfahre und dann nach dem Zähneputzen mich gleich hinsitze und danach dann erst irgendwie waschen, duschen und alles mache. Und das war mir wichtig, dass ich eben arbeiten kann, wann und wo ich will. Also auch irgendwo von der Sonne aus, wegen Winter war noch nie meins. Und das habe ich mir einfach alles aufgeschrieben auf so einen DIN A4-Zeichenblock. Und dann ist es, damit es funktioniert, muss man oder sollte man vom Gefühl her so tun, als ob es schon da ist, als ob man es schon hat. Und es ist wirklich, dass man es wirklich fühlt. Und dann braucht man einfach nur Geduld und dann kommt's. Aber das einfach nur aufmalen, irgendwie an die Wand klatschen, das ist ein bisschen zu wenig, sondern man muss wirklich regelmäßig da ins Fühlen reingehen und so dieses auf, ich habe dann noch so Augen zu und aha, ich sitze jetzt so am Meer, am Strand, mit dem Laptop vor mir, die Sonne scheint runter, Kokosnuss liegt neben mir zum Trinken. Und da so wirklich in das Gefühl reingehen. Und jetzt passiert's.
Total schön. Vielleicht kannst du da noch für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin sagen, wie sich das so anfühlt bei dir, weil du sagst, man muss es fühlen. Mhm. Wie ist denn dieses Fühlen? Also jetzt übertragen wir ja kein Bild, aber du hast vorher das so ein bisschen vorgemacht mit Augen zu und dann kommt schon der große Grinser, wenn man da in der Sonne liegt und die Kokosnuss neben einem. Aber vielleicht kannst du noch mal von dir selber sagen, wie kommt man ins Fühlen und wie fühlt sich das für dich an? Wie weißt du, dass was richtig ist, dass es in die richtige Richtung geht?
Also jetzt das konkrete Gefühl für in Indien arbeiten ist eine Kombination aus absoluter Freiheit, Leichtigkeit. Es ist für mich der Inbegriff von Luxus. Also 1 Million auf dem Konto würde sich nicht so frei und luxuriös anfühlen, wie jetzt die Möglichkeit, dass ich arbeite, wo ich will. Und es ist so diese Zufriedenheit und Glückseligkeit aus jeder Zelle. Und das ist so, wie es sich für mich anfühlt und einfach nur Freude. Wie man ins Fühlen kommt, ist ein schwieriges Thema, wenn man dazu wirklich einen Zugang zu seinen Gefühlen hat. Also das haben wir ja auch gelernt, Menschen wirklich ins Fühlen zu bringen, gerade in unserer Gesellschaft, wo wir ja sehr kopflastig sind, ist schwierig. Also ich weiß, wie es ist, ich war da selber schon. Und ich habe mir wahnsinnig schwer getan, da wieder ins Fühlen zu kommen. Es ist leichter, wenn man sich jemanden an die Seite holt, der ihn da unterstützt und da das so ein bisschen individuell machen kann. Was hilft, ist Yoga, weil man durch die Bewegungen einfach ein besseres Körpergespür kriegt und darüber dann ins Fühlen kommt. Was sehr gut hilft, ist auch die dynamische Meditation von Osho. Sieht von außen total lächerlich aus. Aber wenn man sich das traut und das zu machen, ist es grandios. Also das verkürzt Prozesse um einige Jahre, wenn man sich da wirklich traut und drauf einlässt. Ansonsten, ja, am besten jemanden fragen, der sich damit auskennt, der das vielleicht auch schon selber gemacht hat und sich jemanden suchen, der ihn da unterstützt. Das ist am einfachsten.
Ja, und ich glaube, es ist auch, man muss das auch wirklich wollen, ne? Ja. Also viele sagen also, ja, ich will was verändern und ach, und ja, und jetzt nehme ich mir mal einen Coach. Und man muss sich schon darüber bewusst sein, man muss da selber aktiv in die Arbeit gehen und wirklich teilweise an Punkte gehen, die einem vielleicht jetzt nicht so lieb sind, dass man an den Punkten ist. Aber es hilft natürlich hinten raus. Aber ich glaube, das ist auch ganz viel, dass man selber bereit ist dafür, auch in den Schmerz im Zweifel zu gehen.
Ja, da braucht es Mut für radikale Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Und das ist selten angenehm.
Ja, aber ich finde es ganz spannend, weil du hast jetzt gerade gesagt, du warst selber auch an dem Punkt, dass du eher so im Kopf warst. Ist ja eigentlich spannend, wo du dich schon mit 15 eigentlich in die andere Richtung bewegt hast, sozusagen. Wie ist das bei dir passiert oder war das vorher?
Nee, das war so ein Schutzmechanismus, wo ich, es war einfach von der Arbeitssituation her, musste ich einfach, also es war jetzt nicht bewusst, sondern ich habe mich komplett abgeschüttet und bin so in den Schutz gegangen und habe dann mich komplett, also manche sagen so komplett versteinert und dicht gemacht. Und ich habe dann nichts mehr gefühlt und nichts mehr wahrgenommen, bis es dann irgendwann an den Punkt kam, wo ich morgens nicht mehr aufstehen konnte und dann irgendwie die Diagnose halt Burnout gekriegt habe mit der Ansage, nur wenn ich jetzt nicht langsam mal was anfange zum Essen, werde ich eingeliefert, wo ich mir dachte, ja toll, geil, kriege aber nichts runter, schöne Ding. Und da hat mir auch Yoga geholfen. Das war dann, also erstmal natürlich krank schreiben, am Arsch lecken lassen und einfach nur schlafen. Ich habe mir dann so gezwungen, so einmal am Tag zumindest ein bisschen was zu essen, auch wenn ich keinen Appetit gehabt habe. Und dann war ich irgendwie an so weit, dass ich, dann kam so der Wunsch nach einer Yogalehrerausbildung. Und dachte mir dann so, ja, ich kann ja jetzt nicht irgendwie hier wegen Burnout krankschreiben sein und dann eine Yogalehrerausbildung machen. Habe mit meiner Ärztin drüber gesprochen und die war Feuer und Flamme. Und hat gemeint, wenn ich da Bock drauf habe, dann muss ich das unbedingt machen, weil das eben ein Weg aus dem Burnout raus ist. Und hat dann eine Yogalehrerausbildung gemacht. Die war aber nicht am Stück, sondern es waren alle 2 Wochen am Wochenende. Das heißt, es war intensiv, aber es war machbar, weil ich zwischendurch mich dann wieder erholen konnte. Und das hat mir wahnsinnig gut getan und wahnsinnig gut geholfen. Einfach, also an den Wochenenden, wo wir die Ausbildung gehabt haben, ich habe so viel gegessen wie die ganze Woche über nicht, weil ich so Hunger gehabt habe dann plötzlich. Ich habe wieder mehr ein Gespür für mich gekriegt. Da habe ich eben auch die dynamische Meditation von Osho kennengelernt, die da so einiges freigesprengt hat. Und so eine Yoga-Lehrerausbildung ist, also der kleinste Teil ist wirklich Yoga-Asanas. Also man praktiziert jeden Tag, wenn man da zusammen ist, was natürlich auch für einen gut ist. Aber es ist sehr viel Psychologie, es ist wahnsinnig viel Persönlichkeitsentwicklung. Es ist viel Philosophie, was einem wieder so ein paar Sachen erklärt, Fragen beantwortet, die man vielleicht hat. Also es war für mich so eine Art von Therapie, kann man sagen. Ja, also ich habe nach wie vor meine Wochenenden, wo ich auf der Couch liege und irgendwie einen Film oder eine Serie nach der anderen anschaue und mir Pizza bestelle, weil ich irgendwie nicht die Kraft und nicht den Bock habe, irgendwas zu machen. Aber ich weiß, es ist für ein paar Tage okay. Man muss nicht immer durchackern, man muss nicht immer die Arschbacken zusammenkneifen und sich zu irgendwas zwingen, sondern es ist okay, wenn man einfach auch mal nichts tut. Und ich weiß halt, wenn ich das am Wochenende mache und nichts tue und faul bin und mir das Essen bestelle, dann weiß ich, dass ich dann am Montag aber wieder die Kraft von selber habe, um aufzustehen und um zu arbeiten. Und da geht's mir dann, also meistens geht's mir am Sonntagabend dann schon wieder gut, einfach weil ich es mir erlaube, nichts zu tun, weil ich mir erlaube, faul zu sein und weil ich mir erlaube, einfach mal nur ein Wochenende lang eine Serie nach der anderen anzuschauen, egal wie dumm sie sind. Und das ist, glaube ich, bei vielen, was ich so mitkriege, ein Problem, dass sie sich's nicht erlauben. Sondern dass du immer denkst, oh, ich muss jetzt die Arschbacken zusammenhalten, oh, ich muss da jetzt durchpowern, oh, ich muss das jetzt durchziehen. Und früher oder später landen sie halt dann da, wo ich bin und der Körper streikt und sagt, leck mich am Arsch, du hast nicht auf mich gehört, jetzt hast du die Konsequenzen.
Ja, das sind ganz viele wichtige Themen, die du da ansprichst. Also erstmal spüren, was mit einem selbst los ist, mit der eigenen Energie haushalten, Selbstfürsorge betreiben, dann in dem Moment auch zu merken, okay, ich brauche jetzt einfach mal einen Tag auf der Couch. Also nichts tun hilft mir jetzt, um ein bisschen Energie zu tanken. Vielleicht kannst du generell nochmal so ein bisschen zu dem Burnout sagen. Also du hast ja gesagt, du hast dazu gemacht und konntest auch nicht mehr spüren. Also der Körper hat da einfach radikal gesagt so, also erstens, ich spüre jetzt nichts mehr. Zweitens, du kannst jetzt nicht mehr arbeiten, du legst dich jetzt hin. Aber vielleicht, nachdem es ja auch so ein bisschen Modekrankheit ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also die Diagnose gibt es ja immer häufiger. Es gibt ja viele Menschen, die es betrifft. Was sind denn vielleicht so erste Anzeichen? Wie fängt das an? Wie merkt man das? Und hat dir jetzt tatsächlich nur das Yoga in Anführungszeichen gereicht oder braucht es da mehr, um da wieder rauszukommen? Ich meine, das ist jetzt natürlich dein individueller Prozess, das kann bei jedem ganz anders sein, aber vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Also so ein erstes Anzeichen ist, wenn einem nichts mehr Spaß macht, selbst Sachen, die man zuvor geliebt hat, wenn man das Gefühl hat, man funktioniert eigentlich nur noch. Und ansonsten ist Burnout bei jedem individuell. Also bei manchen ist es so wie mir. Ich habe Tag und Nacht geschlafen, habe von nichts Kraft gehabt. Und andere haben Schlafprobleme, die können nicht einschlafen, sondern die sind komplett auf 180, immer durch, immer am Rödeln, funktionieren, tun und tun und tun. Deswegen ist es schwierig, glaube ich, jetzt so für uns als Laie. Aber eins von den Sachen ist eben, dass, wenn einem Sachen nicht mehr Spaß machen, die man zuvor gern gemacht hat, die man geliebt hat. Wenn man sich von Menschen zurückzieht, ist nur so ein Anzeichen, weil man einfach, entweder weil man keine Energie, keine Kraft dafür hat oder weil man sagt, ich habe keine Zeit dafür, ich muss so viel tun. Und also bei mir war es nicht Yoga, also Yoga war ein großer Teil davon, aber ich bin ein großer Freund, also ich habe auch erst mal Tabletten, Antidepressiva genommen, weil ich gesagt habe, ich komme ansonsten nicht mal zum Arzt, weil allein der Weg dahin, ich habe kein Auto, muss erstmal zur Bushaltestelle laufen und ich war allein mit den 500 Metern komplett überfordert und hätte mich da wieder schon 2 Stunden hinlegen können und habe dann irgendwann gesagt, okay, es hat ja irgendwelche Gründe, dass ich in die Depression geschlittert bin. Und ich habe mich zwar schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mir war aber klar, dass jetzt sowas, da ist ein Studium geht einfach um einiges tiefer als das, was ich mich jemals beschäftigen kann damit. Deswegen habe ich dann schon gesagt, ich möchte eine Therapie machen, wenn es irgendwie möglich ist. Da ging es jetzt gar nicht mal so, also ich kann es sagen, weil dadurch, dass ich, es waren viele Sachen, wo wir drüber gesprochen haben, aber es war auch viel, wo es die Angst gestoßen hat, wo ich gesagt habe, ja, das weiß ich seit Jahren, da arbeite ich seit Jahren dran. Von dem her weiß ich jetzt nicht, wie das dann bei Leuten abläuft, die da sich zuvor nicht so viel damit beschäftigt haben. Und bei mir ist viel auch wirklich übers Yoga und übers Meditieren gegangen, dass ich da dran gearbeitet habe. Also ich möchte keins von beiden missen, weil ich glaube, dass mir die Kombi geholfen hat. Also wenn ich jetzt nur Yoga gehabt hätte, hätte es mir wahrscheinlich nicht geholfen. Wenn ich nur Therapie gehabt hätte, hätte es mir nicht geholfen oder nicht so gut, wie es mir jetzt in der Kombination geholfen hat.
Also erstmal an dieser Stelle auch nochmal danke, dass du das teilst. Man spricht ja nach wie vor viel zu wenig in unserer Gesellschaft darüber und deswegen danke, dass du hier deine Geschichte erzählst. Und was für mich jetzt da auch nochmal wichtig ist, was rauskommt, ist, du hattest dich extrem viel damit beschäftigt, auch schon sehr lange. Du hast auch nicht nur, wie du gesagt hast, die Lifestyle-Psychologie-Bücher gelesen, sondern die wirklich wissenschaftlich fundierten. Und nichtsdestotrotz ist es dir passiert. Also das ist ja auch nochmal eine wichtige Botschaft, dass einfach niemand davor gefeit ist, sondern man muss einfach da sehr auf sich achten und auf sich hören. Und da kann man noch so viele Bücher sich vorher durchlesen und Seminare besuchen. Darüber muss man sich, glaube ich, einfach bewusst sein, dass das vielleicht auch der erste Schritt dazu, ne? Weil du auch gesagt hast, in dem Moment, wo du es dann akzeptiert hast und gesagt hast, okay, so sogar zur Bushaltestelle schaffe ich es nicht mehr, dann bist du ja auch dann in so ein Doing gekommen, zu sagen, okay, ich nehme die Medikamente, ich suche mir die Therapie, ich mache die Yoga-Ausbildung und bist ja da heute dann auch ja, wieder an einem Punkt, wo du sagst, mein Leben ist wieder super. Ich gebe mir auch die Wochenenden auf der Couch und ich kann die genießen und das ist nicht gleich, oh Gott, ich rutsche zurück. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch nach Indien fliegen und irgendwie mein Leben genießen. Also das ist tatsächlich auch eine schöne Botschaft,
finde ich. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich so lange gebraucht habe, dass ich wirklich so lange gewartet habe, bis der Körper gesagt hat, okay, es geht nochmal. Es waren viel früher genügend Anzeichen da, jetzt im Nachhinein. Aber man ist da halt selber dann irgendwie in so einem Tunnel drin, dass selbst das, was man weiß, gerade nicht verfügbar ist und man nicht abrufen kann und man die Zusammenhänge nicht sieht. Jetzt im Nachhinein oder von außen, denke ich mal, ist ja offensichtlich. Also hätte ich mal alles viel kürzer machen können und hätte es viel weniger schlimm werden lassen können. Aber es ist so, deswegen ist man ja auch als Coach oder auch als Therapeut immer wieder in Supervisionen und spricht mit anderen und geht selber immer mal wieder in Coachings. Einfach weil man selber auch blinde Flecken hat, die einem gar nicht bewusst sind. Deswegen mag ich den Austausch auch immer mit anderen, die tief in der Thematik drin sind, weil die dann wieder andere Sachen sagen, die ich zwar selber weiß oft, aber einfach nochmal ins Bewusstsein bringen und so, ach ja, stimmt, da war was, verdammt. Aber es kann jedem passieren. Und ich glaube, gerade diejenigen, die denken, mir passiert's nicht, laufen Gefahr, dass es gerade denen passiert, weil sie die ganzen Anzeichen übersehen und nicht ernst nehmen.
Ja, übersehen oder wegignorieren, ne?
Ja.
Also, ja, ich finde das auch voll gut, dass du es nochmal sagst. Das ist auch das Wissen schützt nichts. Also, ja. wenn man das weiß, und es gehört ja auch mit zu diesen Krankheiten dazu, dass man dann oft auch nicht in der Lage ist, erstens das vernünftig einzusortieren und zweitens auch schwer in der Lage ist, sich Hilfe zu holen, wobei das ja genau das ist, was man braucht. Also da ist, denke ich, auch oft das Umfeld gefordert, da ein bisschen mitzuarbeiten, dass man da nochmal einen Schubs gibt oder das erkennt, auf die Leute achtet, dass man gegenseitig aufeinander achtet, also auch bei den Kollegen schaut, wenn es da zu Persönlichkeitsveränderungen kommt, da das ansprechen und ja, ein bisschen mitzuarbeiten, weil die Menschen selbst oft nicht in der Lage sind, das zu erkennen oder was zu tun.
Und das ist halt bei uns in der Gesellschaft immer noch so, ach ja, das geht schon wieder weg, ach ja, läuft jetzt halt mal schlecht, ist nur eine Phase, wird schon wieder besser. Allein wenn ich das schon höre, dann denke ich mir, ja, die Phase dauert jetzt aber schon 2 Jahre, wird mal Zeit, aber man kann niemanden zu irgendwas zwingen oder drängen, man kann nur immer wieder was sagen und dann einfach da sein, wenn es soweit ist. Und die Person muss es halt natürlich auch wollen und muss es zulassen, ansonsten bringt es alles nichts.
Ja, so ist es. Also man muss da selber dabei sein. Und wie du sagst, also du hast ja jetzt so viel genannt. Also es gibt ja einen riesen Strauß an Therapiemöglichkeiten, wie man das Ganze überwinden kann. Von Medikamenten über Therapie bis hin zu, sagen wir jetzt in Anführungszeichen, soften Methoden, mit Yoga, Meditation, was auch immer. Also da gibt's ganz, ganz viel und da ist sicherlich für jeden was dabei. Definitiv. Und da braucht man auch keine Angst davor haben.
Nee, manchmal braucht's ein bisschen, dass man die richtige Methode für sich findet. Also auch bei Therapeuten, dass man einen Therapeut findet, mit dem es passt. Oder allein bei Yoga, dass man den Yoga-Stil für sich findet. Wenn die Leute immer sagen, ja, ich war in einer Yogastunde, das hat man nicht taugt und dann Wahnsinn Ashtanga, wo man irgendwie 24 Sonnengrüße mit Liegestütze macht, muss man halt vielleicht ein paar verschiedene Sachen durchprobieren, dass man das Richtige findet, aber es gibt für jeden das Richtige.
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Anregung. Also es gibt für jeden das Richtige, sowohl im Yoga als auch generell.
Im Leben, bei allem.
Genau. Voll schön. Also danke auch von mir fürs Teilen. Ist auf jeden Fall richtig, richtig wertvoll, finde ich. Und jetzt wissen wir ja, dass du heute an dem Punkt bist, haben wir ja schon gesagt, wo es dir gut geht. Also wo du einen Job hast, der dir, was hattest du aufgeschrieben, der dir Spaß macht und wo du kreativ sein kannst?
Wo ich kreativ sein kann, wo ich arbeiten kann, wann und wo ich will, wo man die Kollegen und dem Chef über radikal ehrlich sein kann, ohne dass man sich irgendwie, dass sich irgendjemand auf den Schlips treten fühlt. Und mit Aufgaben, die mir Spaß machen, weil es halt sehr abwechslungsreich ist, dadurch, dass ich zwei verschiedene Jobs mache. Und mir redet keiner ins Marketing rein. Das war auch noch so ein Punkt. Weil Marketing ist immer so eine Geschichte, wo jeder, der irgendwie in Word ein Bild einfügen kann, meint, er kann das. Und dann meint, mitreden zu können. Und dann eingeschnappt ist, wenn man sagt, so, nee, mach mal nicht. Und jetzt bin ich diejenige, die entscheidet, weil ich das Fachwissen habe bei uns in der Firma. Das heißt, selbst mein Chef vertraut mir da und hat bisher noch kein einziges Mal die Chefkarte gezogen, sondern selbst wenn er jetzt so sagt, so, ich weiß nicht, dann denkt er drüber nach und dann vertraut er mir da und ist dann bisher jedes Mal begeistert gewesen danach.
Voll schön. Also auch voll cool, dass du offensichtlich das Umfeld gefunden hast, das sich da supportet.
Hab ich mir alles so mit draufgeschrieben. Also das ist halt auch das Wichtige beim Manifestieren, alles mit draufschreiben, egal wie unwichtig es einem erscheint und so konkret wie möglich.
Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, beim Manifestieren und du hast von deinem Vision Board gesprochen. Auch nochmal zur Erklärung für alle, die vielleicht auch was manifestieren wollen. Reicht es jetzt, wenn ich mir ein DIN A4-Blatt nehme und da einfach draufschreibe, was ich will? Oder muss ich sonst noch was tun?
Ins Fühlen gehen. So fühlen, als ob es schon jetzt da ist und jetzt schon hast.
Und das mache ich einmal oder mache ich das ganz oft, hänge ich mir das an die Wand? Wie ist also dein Rezept?
Die meisten sagen, sie hängen sich irgendwo hin, wo sie es jedes Mal sehen. Und jedes Mal, wenn sie es sehen, gehen sie es halt ins Gefühl rein. Da gibt es so unterschiedliche Ansagen. Manche sagen, man soll es nur einmal machen. Manche sagen mehrere Male. Ich mache es jedes Mal, wenn ich dran denke. Und bisher hat es immer funktioniert, von dem her. Aber es ist wichtig, dass man da ins Gefühl reingeht und nicht so, das will ich haben, sondern so, als ob es schon da wäre. Wie mit dem Zielzustand, den wir gelernt haben. Ja. Das war im Endeffekt manifestieren, was wir da gelernt haben bei der Ausbildung.
Ja, genau. Vielleicht da zur Erklärung, in unserer Coaching-Ausbildung gab es da eine Methode, wie man mit den Klienten gemeinsam ein bestimmtes Ziel erarbeitet und dieses Ziel dann fühlt.
Genau.
Und sich schon mal ein bisschen reinfühlen kann, wie das ist, wenn man dann mal da ist.
Vielleicht dazu dann auch noch mal ganz kurz. Also es ist halt auch trotzdem Arbeit damit verbunden, ne? Das darf man, ich mal das auf, hänge es mir hin, ist halt nicht.
Nee, also man muss schon von der Couch aufstehen und irgendwie, wenn es jetzt um einen Job geht, auf die Jobsuche gehen und die Interviews führen. Aber bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich bin über Xing angeschrieben worden.
Ja.
Aber ich muss halt antworten, ich muss mein CV machen, ich muss den CV schicken, ich muss in die Interviews gehen und ich muss in den Interviews überzeugen. Also irgendwie eine Million auf einen Zettel schreiben und dann nicht Lotto spielen und einen Arsch nicht hochkriegen, wird schwierig.
Ja,
ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message. Also ins Tun kommen,
ja.
und aktiv werden und, ja. und wissen, wo man hin möchte und dann die richtigen Schritte gehen. Weil dich hätte auf Xing auch niemand angesprochen, wenn du dein Profil nicht entsprechend geschärft hättest.
Oder wenn ich kein Xing-Profil gehabt hätte. Ist es auch schwierig, kontaktiert zu werden, wenn man kein Profil hat oder wenn man seine Nachrichten nicht liest. Oder nur einmal im Jahr.
So ist es. Also, Rezept, manifestieren und ins Tun kommen.
Genau.
Und dann kommt man auch irgendwann da an, wo man gerne sein möchte.
Genau.
Und das bringt mich eigentlich gleich dazu, hast du denn schon für dich eine Ahnung, wie es weitergehen soll? Bist du jetzt da, wo du bist, einfach wunschlos glücklich und es bleibt jetzt so? Oder hast du eine Ahnung, was du sonst noch erreichen willst, was du vielleicht noch lernen möchtest, wo du noch hin möchtest, was ich vielleicht sonst noch tun soll?
Also grundsätzlich bin ich zufrieden und glücklich, wie es ist. Ich bin so ein bisschen Weiterbildungs-Junkie, weil ich immer denke, so, es geht immer noch ein bisschen tiefer. Deswegen habe ich auf meinem Wunschzettel nur so ein paar Weiterbildungen, die ich noch so machen will. Ich habe mir selber aber, ich verbiete mir inzwischen zu viele Weiterbildungen auf einmal zu machen, weil ich teilweise schon 2 parallel gemacht habe und es dann doch im Nachhinein ein bisschen viel war, weil halt beide so auch mit innerer Arbeit zu tun hatten und es ist dann schon anstrengend und viel. Deswegen habe ich mir selber vorgenommen, da ein bisschen langsamer zu machen. Aber ich möchte definitiv weitere Yoga-Ausbildungen noch machen. Ich möchte tiefer in Aufstellungsarbeit reingehen, weil ich es wahnsinnig faszinierend finde, weil man das ja nicht nur für private Probleme nehmen kann, sondern auch für Abteilungen oder Organisationen aufstellen kann. Deswegen möchte ich da tiefer einsteigen noch, als wir es jetzt gelernt haben. Und ja, kommen definitiv noch andere. Vielleicht doch noch irgendwie nebenzu mal ein Psychologiestudium nebenberuflich machen, um da tiefer einzusteigen. Keine Ahnung. Ist vieles, was ich gern machen würde. Die Zeit und das Geld sind aktuell noch so ein bisschen der limitierende Faktor.
Ja gut, aber das Schöne ist ja, du hast Zeit.
Also. Die Zeit, die ist definitiv, das ist das kleinere Problem. Wobei ich mir denke, so ein nebenberufliches Studium ist schon nicht ohne. Aber gut, mit meinen ganzen Reisen ist das Geld halt auch so ein limitierender Faktor, weil die Ausbildungen sind jetzt natürlich nicht günstig. Also es ist jetzt nichts, wo man mit irgendwie 300-400 Euro dabei ist, sondern es geht in die Tausende. Und meine Miete ist jetzt auch nicht so günstig. Ich bin schon die ganze Zeit am Gucken, irgendwo was Günstigeres zu finden. Aber da ist aktuell einfach der Mietmarkt nicht so optimal dafür.
Aber was wir lernen, ist auf jeden Fall, dir ist wichtig, lebenslanges Lernen und lebenslang sich persönlich weiterentwickeln und weiterbilden.
Ja.
Und dafür hast du ja auch ein Leben lang Zeit.
Genau, das hoffentlich noch lang geht und da gibt es noch einiges zu lernen und zu entdecken in den unterschiedlichsten Bereichen, sei es jetzt Psychologie oder sei es Yoga, Yoga-Philosophie oder was da sonst nur in Zukunft dann ums Eck kommt. Also ich mache mir da inzwischen keinen Stress mehr, sondern ich vertraue darauf, dass das was wichtig ist oder was für mich als nächstes wichtig ist, ums Eck kommt und dann sehe ich schon, was aufploppt, entweder im Internet oder wo mir jemand was davon erzählt und dann weiß ich, was als nächstes angesagt ist.
Was auch nochmal eine coole, ein cooles Learning ist, wenn man offen ist, dann springen einen die richtigen Sachen schon an, man muss halt die Augen offen halten.
Und man braucht so ein bisschen das Vertrauen, dass das Richtige von selber kommt. So ein bisschen dieses innere Zurücklehnen und Geduld haben und warten. Weil viele sind ja dann immer so zum Aktionismus drin und suchen und das und das und das und das. Und hatte ich früher auch. Und jetzt ist es eher so, ich kann mich zurücklehnen und kann abwarten, was passiert und gucken. Ohne dass ich da einen großen Plan brauche oder dass ich einen 5-Jahres-Plan hätte oder so. Also ich weiß jetzt, wo es jetzt hingeht, aber ich weiß noch nicht mal, wo ich im Herbst in Urlaub hinfliege. Das ist für mich noch zu weit weg. Ich habe das immer so, dass im Sommer kommt dann irgendein Land, ploppt dann irgendwie öfter auf und dann geht's dahin. Und es war dann immer genau das Richtige für mich.
Zu dem Thema, also bist du wirklich immer geduldig oder gibt es auch mal ungeduldige Momente und wie überwindest du die dann?
Also ich habe auch ungeduldige Momente, meine Kollegen kennen das. Es ist dann meistens einfach nur, dass ich es kurz rauslasse, kurz schimpf, fluch und dann ist es wieder gut. Also es ist ja, wenn man an Gefühlen nicht festhält, dann sind die relativ schnell wieder aus dem Körper und aus dem System raus. Wenn man lange mit Gefühlen zu tun hat, dann liegt es daran, dass man an ihnen festhält. ich weiß ja, irgendjemand in irgendeiner Ausbildung war das, dass Gefühle eigentlich nur 90 Sekunden andauern und dann sind sie wieder weg. Das heißt, dieses Gefühl von Ungeduld oder Ärger sind 90 Sekunden und wenn man dann nicht festhält, dann ist das Gefühl wieder weg und flacht ab. Und das, also ich könnte jetzt nicht bestätigen, dass es 90 Sekunden sind bei mir, aber es geht schon relativ schnell, egal ob es Ärger ist, ob es Ungeduld ist, ob es Wut ist oder was auch immer. Ich lasse die einmal kurz raus durch. Also je nachdem, welche Umgebung ich bin, in unterschiedlicher Intensität, da ich daheim arbeite, ist es ziemlich einfach und gut. Da kann man halt auch mal schnell einen wütenden Brülle oder Schrei loslassen. Dann sitze ich wieder da, lächle, grinse und bin gut drauf. Aber ich habe das natürlich schon auch. Ich unterdrücke da nichts. Das ist da, das darf sein, das darf raus und dann ist es wieder gut.
Naja, voll gut. Also auch nochmal eine Lebensweisheit, die Sachen einfach mal da sein lassen und ja, rauslassen auch in einem für den aktuellen Umfeld angemessenen Rahmen.
Also ich würde jetzt nie, wenn wir doch mal im Büro sind oder in einem Meeting sind, irgendwie... Ja gut, Meeting habe ich schon geflucht ab und zu, aber es war halt dann intern. Aber da kann ich das dann schon so lang zurückhalten, bis es eine Situation gibt, wo man es rauslassen kann, wo es angemessen ist und wo es passt.
Also danke für den Tipp. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage. Was fühlst du denn jetzt? Wo gehst du denn jetzt hin?
Also physisch gehe ich jetzt erstmal in den Keller, hole meinen Koffer und fange an zu packen. Und ansonsten, so diese ganzen letzten Vorbereitungen nur vor Indien, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man dann unten arbeitet oder ob man dann nur zum Urlaub ist. Das steht heute nur auf meinem Plan. Das alles machen und ansonsten ein bisschen rausgehen, frische Luft, zur Sonne abkriegen. Aber als Fortbildungen habe ich jetzt nur keine geplant.
Ja, cool. Dankeschön. Damit sind wir für heute am Ende, liebe Yvonne. Danke für deine Offenheit. Ja. Und erstmal alles Gute für deine wunderschöne Indienreise.
Danke.
Und alles Gute von uns für deinen weiteren Lebensweg.
Dankeschön. Ich wünsche euch auch alles Gute.
Ja, danke auch von mir. Und viel Spaß beim Packen.
Dankeschön.
Dann macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr uns helfen wollt, meinen Weg, also unseren Podcast, bekannter zu machen und so noch mehr Menschen inspirieren zu können, dann gerne abonnieren, teilen und kommentieren. Das hilft dem Podcast nämlich, in der Reichweite weiter voranzukommen.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und falls ihr vielleicht noch auf der Suche nach dem richtigen Weg für euch seid und Fragen zu unserem Coaching-Angebot habt, dann wendet euch gerne an info@annatrunk.de oder info@ilonawichmann.de. Die E-Mail-Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Danke euch!